Was für ein Spiel, kann man, glaube ich, in jederlei Hinsicht sagen. Ich wollte am Anfang mehr, am Anfang war ich zufrieden. Und am zufriedensten bin ich, dass ich das Ganze jetzt auch noch mit Matti Althoff besprechen darf.
Hallo Lars Knieper. Ich freue mich auch sehr darüber. Es ist ein Spiel, über das ich, glaube ich, ganz gerne reden kann, weil man zumindest punkten konnte. Das ist ja so meine Mindestanforderung, sage ich mal. Und weil es halt irgendwie ein sehr, also ich fand es halt ein hammerspannendes Spiel. Ich hatte richtig viel Spaß zu schauen. Ich glaube, ich wäre hier deutlich frustrierter, weil die Tore natürlich relativ dumm gefallen sind, also die Gegentore. Aber da Marvin Ducksch ja am Ende noch seinen Doppelpack geschnürt hat, kann ich hier auf jeden Fall ein bisschen glücklicher sitzen und das letzte Spiel vor der Länderspielpause mit dir besprechen. Und da freue ich mich sehr drüber.
Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass ich vorher gesagt habe, ich vermute ein krampfhaftes Spiel. Und das war es ganz selten. Ich lag mal wieder daneben. darüber habe ich mich auch sehr gefreut, auch wenn es natürlich viele Passagen gab, wo man, also Phasen im Spiel gab, wo man sagen muss, als Werder-Fan können die einem nicht so viel Spaß gemacht haben.
Ja.
Am Ende war es trotzdem ein gutes Spiel, was man sich halt anschauen dürfen.
Ja, absolut. Ich war gerade ein bisschen geschockt, weil auch wenn ich die Zahlen vorher, also nach dem Spiel gesehen habe, ich bin gerade nochmal auf understat.com, wo man ja immer ganz schön die Expected Goals sehen kann, und Gladbach fühlt sich so ein bisschen an wie wir, wenn wir FIFA spielen. Die haben nämlich Expected Goals von 3,6, also geht tendenziell eher Richtung 4 Tore, und Werder hat 0,76 und macht daraus irgendwie 2 Tore. Das ist schon krass, und ich habe keinen engeren Freund, der Gladbach-Fan ist, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich extrem frustrierend, wenn man halt so viele große Chancen hat, die doch nicht reinmacht. Und dann halt noch kurz vor Ende dann den Ausgleich kassiert, weil das ist, war schon echt bitter, was die für ein, also aus Gladbacher Sicht, aus Werder Sicht hammergeil, aber die hatten ja schon extremes Offensivfeuerwerk da angezündet, abgebrannt. Und das trotzdem halt einfach irgendwie geschafft, dann die nur 2 Gegentore zu bekommen, was ja fast schon ein Wunder ist. Trotzdem irgendwie finde ich, die Gegentore haben halt schon irgendwie so einen komischen Fadenbeigeschmack, weil die halt, also es gab auf jeden Fall andere Chancen. Wenn die reingegangen wären, wäre ich, glaube ich, zufriedener mit dem Gegentor gewesen, als ich es jetzt bin, weil es waren wieder schon so individuelle Fehler, die halt dazu geführt haben, dass man halt dann diese beiden Gegentore kassiert hat. Und das ist so ein bisschen das, was mich daran wurmt. Trotzdem einfach irgendwie ein starker Auftritt von Werder irgendwie. Die haben sich halt nicht zu sehr hängen lassen, waren am Ende noch fast schon damit dran, es wieder zu schaffen, auswärts bei einer Borussia ein 2-3 hinzulegen. wie schon in der Hinrunde gegen Dortmund. So, und das, ja, weiß ich nicht, das ist schon irgendwie auf einer Seite irgendwie frustrierend, aber im Endeffekt bin ich doch ganz happy, dass man da einen Punkt mitnehmen konnte und dass man es doch irgendwie geschafft hat, trotz den ganzen Chancen von Gladbach.
Ja, ich fand auch nach dem Spiel, das war halt so ein Spiel, wo jeder Satz, den man im Interview so sagen kann, passen würde. Also einerseits hätte Gladbach höher gewinnen können, andererseits war das auch ein Spiel, was man aus Werder sich nicht verlieren musste, genau aus dieser Konstellation, die du gerade meintest, die natürlich gut erspielten Chancen hat Gladbach liegen lassen, und bei den Gegentoren, also bei Gladbachs Treffern, hat Werder sich auch irgendwie dumm angestellt. Das fand ich schon eine lustige Kombination. Und auch sehr witzig, dass du direkt irgendwie Understat aufhattest und darauf eingegangen bist. Ich habe als Vorbereitung nämlich auch Understat aufgemacht, aber aus Spielerperspektive, denn da hatte ich auch während des Spiels, vor dem Spiel schon nachgeschaut, weil ja auch viel auf Marvin Ducksch halt rumgehackt wird und auf seine Chancenverwertung. Und dann wollte ich gucken, ist es überhaupt so, dass gemessen an Expected Goals Marvin Ducksch tatsächlich so schlecht ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich musste feststellen, ich glaube, also andererseits zeigt ihm auch die Differenz immer mit an, wie weit die tatsächlichen erzielten Tore oder Assists von den gemessenen Expected dann abweichen. Und da war tatsächlich Ducksch nicht der Schlechteste, sondern Mitchell Weiser im Werder-Team. Oh. Aber Mitchell Weiser hat natürlich viel weniger Expected, also kommt natürlich viel weniger in diese Situation dann Die Idee ist ja auch, je länger, je öfter, je mehr Chancen es gibt, desto mehr gleicht sich dann Realität und diese Schätzung an. Entsprechend ist es auch ein bisschen fies, dann den Abwehrspieler mit Marvin Ducksch zu vergleichen. Mittlerweile ist Marvin Ducksch aber durch diese beiden Treffer dann vermutlich wieder über seinem Soll. Vorher war er schon unter seinem Soll. Aber ich habe es auch wieder aufgemacht, gar nicht wegen Marvin Ducksch jetzt, sondern weil während des Spiels und weil wir auch darüber reden müssen, dass nach Expected Goals Gladbach deutlich, deutlich besser war.
Ja.
Wo wir dann gleich auch nochmal sagen, aber egal, da können wir gleich nochmal reingehen. Wurde ja im Spiel vom Kommentator auch sehr viel thematisiert, dass gerade Thuram halt so abschlussschwach ist und das so ein Riesenmanko ist. Und ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme hatte ich auch noch so einen Tweet gelesen aus der Gladbacher Bubble, wo eine Autorin davor gemahnt hat, ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wer das war, dass man sich bei Gladbach nicht darauf ausruhen soll, sich auf die Chancenverwertung zu beziehen, dass eben alles noch gut wird, weil das wieder irgendwann passt. Aber das tut schon richtig weh, wenn man sich das hier anschaut. Da ist Markus Thuram nämlich tatsächlich quasi 2,4 Tore hinter seinem Soll. Und der zweite Stürmer bei Gladbach ist Alisson Plea und der ist mit 2,06 hinter seinem Soll. Das tut richtig weh. Alle, also die Werder-Spieler sind jetzt alle hier im Plus, außer wahrscheinlich immer noch Mitchell Weiser, der wird auf dem ersten Blick hier gar nicht angezeigt. Aber das tut schon weh aus Gladbacher Sicht und gleichzeitig will ich hiermit dann auch so ein bisschen sagen, wir sollten echt aufhören, jetzt Marvin Ducksch zu kritisieren.
Ja, ja.
Also wir haben es, glaube ich, eh nicht so gemacht, aber wir als Werder-Fanschaft.
Ich glaube auch in den DAZN-Highlights, glaube ich, ich habe es gerade eben nochmal angeschaut, da wurde auch gesagt, dass irgendwie Thuram schon die 15. Großchance vergeben hat, was ich auch irgendwie einen komischen Wert fand, sowas einfach so, also ab wann ist eine Großchance, aber es wurde ja auch im Spiel schon sehr häufig angesprochen, dass er halt diese Saison irgendwie nicht mehr das Tor so gut trifft und wenn das halt überall erwähnt wird, hat es wahrscheinlich doch irgendwie einen Hintergrund, ne? Also,
ja.
Genau. Und deswegen, also ich freue mich halt voll für Ducksch, dass er jetzt, also sowieso, aber gerade für ihn irgendwie, der hat ja auch irgendwie, glaube ich, nicht den einfachsten Stand gerade in dieser Saison. Und es gab nach dem Spiel wieder ein Interview mit Füllkrug und nachher auch mit Ducksch, der dann dazugekommen ist. Und da hat Füllkrug auch nochmal explizit ihn gelobt, wie viel er gerade mehr arbeitet und wie viel besser er gerade wieder in seine Form zurückfindet, dass er jetzt auch regelmäßig trifft und regelmäßig halt wieder scored und so. Und ich fand halt auch, die Tore waren halt auch so typische, also beides waren halt so typische Ducksch-Tore. Irgendwie das erste, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon direkt auf die Tore eingehen wollen, aber ich fange einfach mal damit an, weil irgendwann müssen wir es ja tun. ich fand das erste halt diese Kaltschnäuzigkeit, die man so im Anfang der Saison auf jeden Fall irgendwie vermisst hat, die irgendwie gefehlt hat, dass er einfach, auch wenn er irgendwie die ganze Zeit mit dem Kopf irgendwie so halb unten war auf dem Ball, war es irgendwie trotzdem klar, dass er den Gegner so umkurft und dass er noch den, ich weiß gar nicht, wer der Abwehrspieler war von Gladbach, Itakura, glaube ich, war das, den er irgendwie so 2-3 Mal gefühlt am Boden liegen lassen, nochmal irgendwie aussteigen lassen. Das wirkte so, diese ganze Szene wirkte für mich einfach in dem Moment einfach so ewig lange, wie lange er halt einfach, wie lange er kalt bleibt und weiter weiß, nee, ich kann noch ein Stück, bis er wirklich dann einfach dann diesen Winkel gefunden hat, um den Ball einfach einzuschieben. Fand ich halt super schön, weil es ja auch so ein bisschen, ich glaube, ein Stürmer braucht halt einfach dieses Selbstbewusstsein, um halt zu wissen, ich kann jetzt noch diesen extra Schritt gehen und das ist halt wirklich okay. Fand ich super gut. Auch richtig guter Pass davor von Schmid, der kurz davor eingewechselt worden ist. Und ich war ganz kurz so, krass, dass man, ich muss ganz kurz gucken, für wen, weil ich habe mich da in dem Moment ganz kurz drüber nicht aufgeregt, aber, ich habe Niklas Schmidt wurde ausgewechselt. Und ich dachte irgendwie, krass, ich hatte ihn gar nicht so schlecht in Erinnerung. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen gewurmt, irgendwie diese Auswechslung. Ich weiß gar nicht so richtig, wieso. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Schmidt irgendwie runtergeht. Ich fand es dann auch irgendwie ein bisschen fast schon einen Tick früh. Und dann wirklich eine Minute später hat einfach Schmidt diesen tollen Ball dann, ich glaube, noch einen richtig guten Ballgewinn von Gruev. Und dann mit diesem perfekten Ball genau in die Spitze dann rein, genau zwischen irgendwie drei Gladbacher durch. Und dann bleibt Ducksch einfach vorne so kalt. Und das war halt, also, super, super gut gemacht einfach dieses Tor.
Ja, ist natürlich auch ungewohnt, wenn Ole Werner plötzlich so früh wechselt. und was ich gerade auch noch sagen wollte, Natürlich bist du sauer, wenn Schmidt runtergeht, weil es halt Schmidt ist. Ja. Aber tatsächlich fand ich zum ersten Mal auch so ein paar Bälle von ihm so ein bisschen nicht so durchdacht gespielt, wie er sonst quasi jeden Ball spielt. Mhm. Und naja, fand es dann auch halbwegs okay. Und gleichzeitig sind Schmidt und Schmied. Es ist natürlich super geil, wenn wir wieder so ein Schmiddelfeld haben. Aber die sind so ähnliche Spielertypen, dass ich das auch mega cool finde, wenn man. Ich habe auch so kranke Sympathien für Schmidt halt, aber ich kann nicht sauer sein, wenn Schmied reinkommt, weil das halt so ein. Das sind so perfekte Substitute irgendwie. Also da.
Ja, ja.
Das ist irgendwie derselbe Spielertyp und wenn der andere dann mal einen besseren Tag
hat. Das ist der Name auch noch.
Genau. wenn der eine dann mal einen besseren Tag hat, dann lass ihn spielen. Beziehungsweise wenn eine dann auch einfach durch ist, dann lass den anderen spielen und so weiter. Das finde ich halt super cool. Also sehr schöne Situation. Und natürlich muss man ja auch sagen, es wird Schmied die ganze Situation ja auch ein bisschen bitter, weil er durch diese Verletzung aus der Stammelf geflogen ist und nicht wieder reinkommt, weil Schmidt seine Sache so gut macht. Und sicherlich auch sehr schön für ihn, dass er jetzt an beiden Toren auch so entscheidend beteiligt war.
War die Vorvorlage beim 2:0 auch von ihm?
2:0?
2:2.
Die Vorvorlage. Und also als das lief ja über einen Konter. Der Ball ging, glaube ich, von Gruff, war auch sehr gut. Und dann hat Schmied quasi noch einen entscheidenden Haken geschlagen, um Dingschi anzuspielen, der dann wiederum Weiser anspielte.
Okay.
Und ich glaube, Schmied war der dann aber auch, der durchgerannt ist, was ja auch immer wichtig ist, damit solche Leute gedeckt werden. Also ich fand schon auch ziemlich wichtig, was er da gemacht hat.
Ja, absolut. Ja, und weil ich eigentlich, glaube ich, ja die beiden, eigentlich ging es ja um Duxchen, deswegen mache ich einfach das 2:2 jetzt auch eben kurz noch durch. Fand ich super schön, weil es wieder so ein typisches, so ein 1:1 Duxch-Füllkrug-Tor. So, also wissen genau, wo sie stehen, einmal Abpraller, dann Innenseite Duxch, typischer Flachschuss, Innenseite, langes Eck. Also es ist, ich glaube, so ein Tor haben wir wirklich bestimmt schon 10-mal gesehen. Ja. In den letzten 2 Jahren. Ja, fand ich richtig schön. Also sowohl halt, ne, der Zeitpunkt tat halt mega gut, dass man danach weiterhin so offensiv war, aber auch dieses so, dass man hoffentlich deswegen weniger Kritik einstecken muss nach den letzten Spielen, die auch wirklich gut waren, jetzt halt wirklich mal wieder Matchwinner gewesen. Super cooles Tor, eiskalt geblieben, noch Glück gehabt, weil er, glaube ich, einen Gladbacher noch getunnelt hat bei dem Schuss.
Ja.
Ja, hammergeil.
Ja, war wirklich ein perfektes Tor. Ich habe mich auch mega gefreut, weil ich nicht mehr damit gerechnet habe. Weil man ja auch schon sagen muss, in der zweiten Halbzeit hat Werder sich eine ganze Weile lang abgemeldet eigentlich. Und fast schon überraschend, dass man da trotzdem noch 2 Tore bei rausgeholt hat. Aber das eben einfach durch 2 fantastische Flanken oder Pässe und natürlich die beiden halt da vorne mal wieder.
Ja, absolut. Ja, also richtig gut. Das freut mich voll. Ich finde es dann wirklich auch so schön, wie beide, also wie gut die dann so harmonieren und dass sie dann nach dem Interview auch noch so gut harmonieren. Und ich hab das dir auch schon erzählt. Vielleicht weiß es auch schon jeder, der irgendwie im Internet und Podcast Kosmos unterwegs ist. Also ich habe diese Woche den Podcast von Zuckerbrot und Kneipe gehört, vom Sänger von Revolverheld, Johannes, ich vergesse mal seinen Nachnamen, Strate?
Klingt gut.
Strate, Johannes, ja, genau. Noch irgendwem, ich weiß tatsächlich gar nicht, wer der andere ist, der dabei ist, weil natürlich habe ich nur auf den Gast fokussiert, denn diese Woche war da im Zuckerbrot und Kneipe Podcast zu Gast Niklas Füllkrug und das ist eher so ein, ich glaube so ein Familienvater sein Podcast, deswegen reden die halt voll viel über so Eltern sein, aber irgendwann reden die halt auch so ein bisschen so über diese Beziehung zwischen ihm und Duxch und so und das halt irgendwie alles so cute und so, also dass die halt auch so neben dem Platz halt gut befreundet sind, finde ich halt voll schön. Und dass man das im Interview halt auch danach wieder so merkt, wie gut die da harmonieren und wie nett die zueinander sind und so. Und das macht mich einfach so glücklich, das zu sehen danach. Also sowohl nach so einem Spiel sowieso, aber dann einfach diese Post-Interviews mit den beiden sind immer so herzerwärmend.
Ich habe bei dem Interview auch schon wieder gedacht, und das Gefühl hatte ich öfter, als das halt Füllkrug ist immer ein bisschen wie so dieser ältere Bruder, der seinen kleinen Bruder noch beschützt und seine Freunde davon überzeugt, dass er auch mitgehen darf abends oder sowas. Ja. Das ist ja, und da habe ich nochmal richtig, also gerade jetzt Dux trifft da zweimal, ganz klar auch mit individueller Klasse, keine Abstaubertore oder so. Mhm. Wenn das nicht ein Spiel ist, wo Marvin Dux auch mal alleine ins Interview gehen kann und sagen darf, mhm, was wollt ihr eigentlich alle? Ich liefere eigentlich gerade voll ab. Wann ist es dann so ein Spiel? Und trotzdem stehen die da zu zweit und Füllkrug muss ihn quasi gut reden im Interview. Das, also einerseits finde ich es voll süß, sowohl als Duo, als auch, dass Marvin Dux anscheinend ja sehr, der ist ja sehr vorsichtig in seiner öffentlichen Wortwahl und so. Das finde ich auch mega sympathisch, aber andererseits finde ich auch irgendwie, er darf das jetzt auch mal machen, so für sich selbst einstehen und so. Genau, also irgendwie schön, aber ich finde, wie gesagt, er darf auch mal nochmal selbstbewusster da vorne rangehen, aber trotzdem natürlich mega das schöne Bild.
Ja, absolut. Ich fand es auch so ein bisschen, die Frage vom Interviewer war irgendwann, wann Hansi Flick Dux auch dann in die Nationalelf holt, weil Füllkrug wurde ja jetzt wieder nominiert für Länderspielpause. Ich weiß gar nicht, was eigentlich für ein Spiel bald kommt, aber jetzt ist ja nächste Woche ist ja Bundesliga-Pause, weil, also es ist Länderspielpause, es ist Bundesliga-Pause, weil Länderspiel, so. Und dann wurde Füllkrug wieder nominiert, Glückwunsch, bla bla, und dann war halt die Frage, wann Dux auch noch mitkommt, da war ich so ein bisschen so, also bei aller Liebe, aber das ist halt irgendwie so auch nicht der richtige Moment. Ich fand das so mega unangenehm, auch so, dass man Füllkrug fragt, wann Dux Nationalspieler wird, während Dux daneben steht, war ich so ein bisschen so, oh komm Leute, macht doch nicht sowas. So. Ja, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen blöd. Und deswegen passt das so ein bisschen in das, was du halt meintest, ne? Dass es nicht nur, dass er nicht nur so im Schatten stehen sollte, sondern da auch mal ein bisschen was Eigenes sagen darf.
Ja, richtig. Und ich finde es auch, wie gesagt, auch bei den Interviews, sonst, wenn Leute im Doppel interviewt werden, dann, ich will nicht sagen, dann drängt sich ab und zu auch mal einer auf, aber dann wird schon ziemlich deutlich, dass vielleicht mal der andere auch antworten will. Und bei denen ist es ja gar nicht so. Also Dux wartet quasi ja darauf, dass er konkret angesprochen wird. Und das finde ich halt auch mega sympathisch irgendwie. Und trotzdem finde ich es halt auch komisch, genauso wie du meinst, warum tun die Interviewer da immer so, als ob Füllkrug ist so ein krasses Aushängeschild geworden, als ob die anderen weniger wert sind. Ich finde schon, dass man da auch als Interviewer dann mal den Doppeltorschützen konkret mal ein bisschen mehr auspressen darf als Füllkrug, der aktuell regelmäßig ausgepresst wird quasi.
Ja, absolut. Ich möchte noch ganz kurz nachreichen. Ich habe in der Zwischenzeit gegoogelt, wer die anderen beiden in dem Podcast sind. Das sind nämlich mehrere Leute. Es ist nämlich Zuckerbrot und Kneipe. Das ist nämlich der Papa-Podcast anscheinend. Mit Johannes Strate, Freddy Radeke und Sebastian Ströbel. Ich habe die beiden anderen gerade gegoogelt und ich kenne die auf jeden Fall irgendwie vom Gesicht her. Deswegen möchte ich da irgendwie nicht die komplett zurücklassen an dieser Stelle. wollte ich das ganz kurz nur eben nachreichen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt über die zwei Werder-Tore gesprochen. Ich glaube, als nächstes sind leider die beiden Gegentore dran. Wir haben ja schon gesagt, die
Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ich glaube,
wir haben ja schon gesagt, Gladbach hat ansonsten auch viele gute Torchancen rausgespielt, die einfach sehr gut waren. Wir können gleich auch nochmal bezüglich eines Debütanten über Torchancen sprechen, die entstanden sind, aber aufgrund des Debütanten würde ich ganz kurz auch mit dem 2-2 anfangen. Was waren da so deine Feels?
Es war richtig viel Feels auf jeden Fall. Ich hatte, ich habe mich im ersten Moment ein bisschen aufgeregt, weil ich glaube, es war Gruev, der den Ball nach vorne tragen wollte und dann wurde er ja so offiziell nicht gefoult. Ich fand, man könnte den schon als faul werten, aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass es so eine so halb faul, halb kein faul war, haben so die Werder-Spiele alle einen Tick zu lange gebraucht, um umzuschalten. Das hat mich schon wieder richtig aufgeregt, dass man sich nicht so, ihr könnt euch gerne aufregen, aber regt euch doch auf, während ihr zurückrennt. und ich glaube, da war gerade vor allem irgendwie Schmied, der relativ lange gebraucht hat, um zurückzurennen. Und ich fand, dann war es halt eben vielleicht auch gerade deswegen, weil man im Kopf vielleicht noch woanders war, nicht konsequent genug verteidigt. Also irgendwie Dux ist nach hinten gerannt, hat noch versucht, gut mitzuarbeiten, hatte dann leider irgendwie auch keine Chance mehr, irgendwie an den Ball zu kommen von Neuhaus. Und ja, weiß ich nicht, es wirkte einfach dann einen Tick zu fahrlässig verteidigt, auch wenn natürlich der Schuss von Neuhaus extrem gut platziert war, gut gesetzt war, starke Direktabnahme. Trifft natürlich genau dann in dieser Ecke und war wahrscheinlich von den ganzen Das ist eigentlich ganz geil, dass man hier auch nochmal schön bei Understat sehen kann, was da die Expected Goals waren. Mit 0,05% Chance auf ein Tor, nee, mit, also mit 5% Chance auf ein Tor, noch eines der schlechtesten Gladbach-Chancen, würde ich mal sagen, und die geht halt natürlich dann rein, was hier extrem schade ist, weil man, glaube ich, viele Möglichkeiten gehabt hätte, dieses Tor vorher schon wegzuverteidigen und in dem Moment auch besser zu verteidigen, deswegen war es so irgendwie frustrierend und halt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gab so viele bessere Chancen, die hätten reingehen können, bei denen es irgendwie okay gewesen wäre, und das war so ein Ding, da hätte man auf jeden Fall, ich sag mal, das wäre eines der einfacheren zu verhindern wesenden Tore.
Ja, mich hat es halt, also einerseits müssen, weil wir auch gerade viel über Ducksch gesprochen haben, den natürlich auch loben dafür, dass er da diesen kompletten Weg zurückgegangen ist. Mhm. Quasi als Gruev-Ersatz dann, der ja quasi auch nur Ducksch anspielen wollte, glaube ich, am Ende dann. Mhm. Und das ist halt so bitter, weil wir hatten vorhin auch nochmal die Highlights gesehen und man sieht so richtig gut, wie Schmid sich so voll doll ärgert, als der Ball dann im Tor ist, weil er genau weiß, Hofmann stand gerade 2 Meter neben mir. Ich bin der Einzige gerade, der diesen Sechserbereich eigentlich abdecken sollte, aber er ist halt nicht vernünftig mitgelaufen. Das finde ich, das tat mir dann auch sehr weh, auch wenn natürlich bei so einem Distanzschuss dann auch immer einfach ein bisschen, wie du auch schon meinst, gut platziert jetzt gewesen, das ist auch immer ein Stück weit Glück und so. Ja, bitter, halt vor allem, das habe ich ja noch gedacht, ein Ballverlust wieder in der gegnerischen Hälfte, wie bei Leverkusen, als Weiser da eigentlich aufs Tor geschossen hat, aber der blockiert wurde, hat es am Ende gereicht, um noch ein Tor zu schießen, obwohl die vom eigenen Strafraum fast schon, nicht ganz, aber schon aus der eigenen Hälfte heraus den ganzen Weg gehen müssen.
Ja, absolut. Ja, wie gesagt, fand ich echt schade, weil es wirkte, ich hatte auch das Gefühl, diese ganze Szene hat so super lange gedauert, auch wenn es in echt wahrscheinlich auch nur irgendwie 2-3 Sekunden waren, aber es wirkte so, als hätte man so Ewigkeiten Zeit gehabt, und deswegen war ich mir auch irgendwann, weil es ging dann irgendwann auch noch so, ob der Videoschiri noch irgendwie eingreift oder so, wurde zumindest kurz von den Kommentatoren erwähnt und so, und ich weiß, es gab mal genau andersrum die Szene, dass es ein Foul von, also ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel das war, aber es war irgendwie, dass, glaube ich, Schmid einen Gegenspieler gefoult hat, das aber nicht gepfiffen worden ist, und es dann halt so viele Spielszenen daraufhin gab, in denen, glaube ich, Füllkrug wieder getroffen hat oder so. Ganz schlechte Zusammenfassung dieses Tores, aber es gab keinen Videoschiri-Einsatz mehr, weil da halt auch gesagt worden ist, dass es zu viele Szenen dazwischen gab, dass man hätte das verhindern können und so. Und sowas ähnliches wird es da wahrscheinlich auch gewesen sein. Wenn das Foul da wahrscheinlich direkt davor gewesen wäre, hätte man vielleicht gesagt, man guckt halt noch mal rein. Aber so macht es halt irgendwie Sinn, wenn halt das über 4 Stationen noch irgendwie läuft und wer da zwischendurch sogar noch den Ball hat und nicht vernünftig klärt, dann, also auch wenn es natürlich nur irgendwie nach hinten herausgeköpft war von, ich glaube, Stark war es. Ich glaube, da muss man nicht mehr, also glaube ich, muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass da der Videoschiri eingreift. Wie es ja auch nicht war bei der einen Szene von Füllkrug, als er im Strafraum gefoult worden ist oder angegangen worden ist. Ich hoffe, du weißt, welche Szene ich meine, wo es auch dann darum ging, ob es Elfmeter hätte geben können oder nicht. Und wo man auch gesagt hat, hey, warum greift der Videoschiri da nicht ein? Zumindest war das so ein bisschen der Konsens auf Twitter zu dem Zeitpunkt. Wie hast du die Szene gesehen? War es für dich ein Foul? War es für dich kein Foul?
Für mich war es so ein krasses Kann-Ding, weil irgendwie spielt er schon den Ball, er trifft ihn aber auch schon irgendwie bei vollem Lauf. Genau, deshalb war es für mich nicht so ein zwingendes Ding. Ich fand es auch ganz gut, dass Füllkrug im Interview darauf angesprochen wurde und also direkt bei der ersten Wiederholung, obwohl 2, 3 gezeigt worden sind, meinte, okay, kann man nur geben, muss man nicht unbedingt.
Ja, voll.
Und das hatte ich auch in dem Moment gedacht. Natürlich wollte ich den unbedingt, aber es war für mich auch nicht so ein klares Ding, weil Füllkrug sich auch so eher hinten einhakt, weil Hofmann plötzlich dazwischen kommt und so.
Ja.
Und nicht unbedingt Hofmann Bein wegschlägt. Deshalb, also für mich war es nicht eindeutig genug und ich hätte mich andersrum wahrscheinlich auch ein bisschen geärgert.
Ja, genau. Ja, sehe ich auch so. Ich fand es auch aber wieder schön, so ein typisches Füllkrug-Ding, wie cool Ducksch den Ball einfach durchlässt, weil er sieht, dass dann Ducksch besser, Füllkrug besser positioniert ist.
Ja.
Ja, fand ich eigentlich sehr schön, aber würde ich genauso so mitgehen.
Füllkrug hat auch direkt gesagt, vielleicht hat er nicht dumm gesagt, aber war auch nicht gut von ihm, hätte im ersten Moment, also mit der ersten Berührung direkt abschließen sollen.
Ja. Gut, ich glaube, letztes wichtiges Thema, sehr wichtiges Thema.
Du hast gerade aber auch ein bisschen übersprungen, was ich noch erreichen wollte als Übergang.
Was denn?
Und zwar beim ersten Gegentreffer war natürlich richtig bitterer Fehlpass von Mitchell Weiser. Ich glaube, da müssen wir fast gar nicht drüber reden. Und leider auch durch einen Ausrutscher dann einfach ein krasser Stellungsfehler von Kia Rodia. Ist ausgerutscht, passiert, war natürlich dann in dem Moment, fand ich schon auch entscheidend, dass Thuram so gut abschließen konnte. Aber ansonsten, in der 8. Minute gab es zum Beispiel noch so eine Chance, die nicht hätte sein müssen, eine gute Chance, weil Kia Rodia da gegen Thuram so ein bisschen nervös wurde. Aber ansonsten fand ich den Auftritt so stark, dass ich mich kaum zügeln kann, den nicht ständig auf dem Platz haben zu wollen. Weil also so mit 17 darf man solche Fehler auf jeden Fall machen, das verzeih ich direkt, da bin ich nicht eine Sekunde böse oder so drum. Aber alles andere, irgendwie gab es ja auch immer so eine Szene da im Strafraum, wo so, der Junge ist 17 Jahre und setzt sich da, ich weiß nicht mal mehr gegen wen, aber Gladbach hat schon eine gute Elf auf dem Platz gehabt. Körperlich fantastisch durch und hält den Gladbacher da vom Ball weg und auch zwischenzeitlich richtig gut meinen Ball blockiert und so, ansonsten vollkommen unauffällig im positiven Sinne für den Innenverteidiger. Ole Werner hat jetzt ja auch sogar gesagt, jetzt ist er so weit, dass er tatsächlich auch mal um Platz kämpfen, also um Startelfplatz und so kämpfen kann. Ich hoffe, dass er jetzt einfach mehr Einsatzminuten als immer nur so 2-3 vielleicht, die bis jetzt immer dann dabei waren, kriegt. Weil ich habe jetzt richtig Bock. Ich will unbedingt, dass er bleibt. Also ich bin ein bisschen zu hyped auf jeden Fall.
Als nur ein Spieler. Verstehe ich voll. Ich fand das auch super lustig, weil als ich die Startelf gesehen habe, war ich erstmal überraschend skeptisch und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass man vielleicht so ein bisschen das so, also ich wäre auch komplett zufrieden damit gewesen, wenn Buchanan auf links gespielt hätte und Jung halt dann Innenverteidiger gespielt hätte, weil ich glaube, das wäre das, was ich eher erwartet hätte, einfach aus so Erfahrungsgründen. Und dann halt gerade in so einem Spiel, wo man eh so viele Verletzungssorgen hat und eigentlich auch noch ja so das wichtige Spiel um so einen Mitkonkurrenten um Mittelfeldplatz und tendenziell auch Leute, die halt, also tendenziell Gladbach ja ein Team, dass man in dieser Phase der Saison da zumindest punkten kann, nicht unbedingt schlagen muss, aber ein Punkt ist halt schon irgendwie, würde ich sagen, war drin, so vorher auch schon, dass man dann einen 17-Jährigen so dann gerade da spielen lässt, fand ich dann schon so im ersten Moment so ein bisschen, ob das nicht vielleicht zu früh ist, dann ist das alles so, ist das so richtig, und dann hat er einfach so extrem überzeugt, das fand ich so stark, also wie der teilweise sich da reingesetzt hat, sich reingeworfen hat und so, und es, wie du schon sagtest, es war einfach so unauffällig gut, so, ich glaube, er ist mir halt nur aufgefallen, weil ich so mega auf ihn geachtet habe, was er gerade tut, so, sonst wenn ein Stark oder ein Friedel oder ein Velkovic dann irgendwie genauso in einer Szene reingegangen wären, dann hätte ich da gar nicht drauf geachtet, weil ich einfach, naja, gut verteidigt von Werder. Und so ist es halt ja stark verteidigt von Kia Rodia. Deswegen, also ich würde es mir auch wünschen, weil ich das so geil finden würde, wenn man dann jemanden wieder aus der eigenen Jugend so hochziehen. Wünsche mir natürlich trotzdem, dass Friedel wieder spielt, aber trotzdem wäre es halt natürlich ganz geil, wenn man mehr von ihm sieht, dass er halt eben auch nicht nur Bankdrücker ist für die letzten paar Minuten mal reinkommt, sondern hoffentlich da ein bisschen mehr sich zeigen konnte.
Ja, absolut. Und apropos Bankdrücker, aber nicht die letzten Minuten reinkommen, muss man natürlich auch sagen, dass Zetterer ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
Ja, und, absolut.
Mir war ja, also Bundesliga Startelf-Debüt zumindest. Ja, ich war komplett zufrieden. Also hatten wir auch schon häufig in der zweiten Liga schon das Thema, dass wir eine sehr komfortable Torwart-Situation haben mit zwei sehr guten Keepern.
Ja, absolut. Fand ich auch schön, weil es da wirklich schade, aber es war nicht so, fuck. Also, dass Pavlenka jetzt nicht spielt. Natürlich ist Pavlenka ein extrem starker Torwart, möchte ich jetzt irgendwie nicht kleinreden. Ich möchte auch gar keine Torwart-Diskussion irgendwie jetzt irgendwie haben, aber trotzdem halt zwei, drei Bälle, die der gehalten hat, waren einfach wahnsinnig gut und passt dann noch, dass Gladbach natürlich diese Abschlussschwäche gerade hat. Das passt dann genau in dieses Bild rein, aber teilweise lag es dann doch auch einfach an einem extrem starken Zetti im Tor.
Ja, absolut. Ganz kurz, was ich auch noch loswerden wollte, was halt auf Werders Seite fand ich schon zu kritisieren war, war das halt, und das wollte ich am Anfang schon quasi loswerden, von wegen ein bisschen Kritik auch an den Expected Goals, die also eindeutig für Gladbach gesprochen haben. Gerade in der ersten Halbzeit hatte ich manchmal schon das Gefühl, dass Werder gefährlicher wurde, ohne dabei wirklich zu Chancen zu kommen.
Also, ja, absolut.
Und also das versteht sich sowohl als Lob als auch als Kritik. Also ich fand das schon, die erste Halbzeit war sehr gut, das haben auch Werner und Füllkrug zum Beispiel auch so gesehen. Aber man hat es halt nicht geschafft, das richtig in klare Chancen umzumünzen, weil dann Füllkrug entscheidend gestört wurde von Hofmann oder weil halt irgendwelche Pässe da nicht mehr funktioniert haben. Und das fand ich schon ein bisschen schade auch, weil natürlich die Ausfälle vor allem hinten gerade schwer wiegen und man vorne schon mit den gewohnten Spielern unterwegs ist. Und ja, da hätte ich mir schon gewünscht, dass man zu klaren Torchancen kommt, wenn die da nicht reingehen. Okay, aber so kam man eben wenig zu klaren Torchancen. Und am Ende waren es so klare individuelle Stärken, die das ausgemacht haben. Das würde ich mir wünschen, dass es wieder ein bisschen besser wird.
Ja, ich war deswegen auch so krass überrascht, dass Werder, glaube ich, zur Halbzeit hatten die knapp irgendwie 0,2 Expected Goals und dabei waren die, ich fand, die waren jetzt nicht krass viel schlechter. Also natürlich hatte Gladbach die deutlicheren Chancen, ne? Aber so, es war, Werder war trotzdem halt gefährlich. So, das muss man halt sagen, irgendwie, ja, wird halt nicht so gut da dargestellt. Man bräuchte so Expected Goals. Ja. So einen Schritt vorher noch.
Witzigerweise, und das wäre für mich mein letzter Punkt, den ich irgendwie noch unbedingt loswerden wollen würde, genau das, und zwar die Spielweise und auch ein bisschen das Ergebnis, war Ole Werner danach super egal. Und ich fand das Interview bei The Zone auch sehr bewegend. Und ich dachte so richtig, Alter, Ole Werner ist einfach so ein geiler Typ. Weil er so betont hat, dass, also er hat auch friedlich gesagt, dass, klar haben die heute auch gezeigt, dass gute Sportler sind, aber sie hätten vor allem gezeigt, dass es gute Menschen sind. Und dann hat er hervorgehoben, dass man ja immerhin mit einem 17-jährigen Debütanten hinten drin gespielt hat, dass man mit einem zweiten Keeper gespielt hat, der aber fantastische Bälle rausgeholt hat, dass man füreinander eingestanden hat. War auch irgendwie auch nochmal Thema mit Duxch, dass er da so zwei zurückgelaufen ist beim zweiten Gegentreffer und so. Und das fand ich richtig schön. Und ich habe einfach nur gedacht, ey, wenn du so einen Trainer hast, der ja in der Kabine und beim Training und so, solche Ansprachen wird er ja da noch deutlicher treffen als in einem Interview, denke ich mal. Da kannst du dich ja eigentlich nur wohlfühlen, wenn du so einen guten Typ da hast. Also das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, absolut. Deswegen auch nochmal großen Shoutout an The Zone, weil da kann man sich die Interviews nachher nochmal tatsächlich anhören, weil man ja das ganze Spiel, also mit Vor- und Nachberichten nochmal als Real-Life sich anhören kann. Also wenn ihr dieses sehr sympathische Interview von Ole Werner euch anhören wollt, könnt ihr das gerne nochmal tun bei The Zone. Ja, fand ich auch richtig gut. Du hast mir zum Glück die Zusammenfassung geschickt davon, aber ich würde es allen empfehlen trotzdem. Gut, ich glaube, dann können wir uns langsam Richtung Länderspielpause verabschieden und zwar auf einem, ich sag mal, mehr oder minder gefestigten 11. Platz. Bis Platz 7 sind es nur noch 7 Punkte, passenderweise. Auf Platz 16 sind es 10, also zum Glück ein bisschen mehr Abstand. Auch wenn die Leute unten plötzlich anfangen, Punkte zu sammeln, was ich ein bisschen doch bedenklicher finde, als ich dachte. Und irgendwie finde ich einen Platz 11 auch irgendwie, also ist vollkommen okay, aber fühlt sich irgendwie fast schon zu tief an, gerade für das, was man irgendwie spielt. Aber na gut, also solange man irgendwann am Ende der Saison gefestigt im Mittelfeld ist, ist das alles ja in Ordnung. Und in 2 Wochen geht es dann gegen Hoffenheim zu Hause am Sonntag um 17.30 Uhr. Heißt, wir hören uns wahrscheinlich zum Vorbericht, vielleicht sogar in Person, ja, ne?
Oh, jo, stimmt.
Geil. Zum Vorbericht in Person eventuell, wahrscheinlich am 1. oder so, vielleicht auch einen Tag vorher. Das werdet ihr natürlich alles sehen, wenn ihr uns abonniert im Podcatcher eures Vertrauens. Wir würden gerne euch noch den letzten Kicktipp-Stand geben, aber der Spieltag ist leider noch nicht um zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und ich war sehr schlecht, deswegen möchte ich das noch gar nicht erwähnen. Zumindest stand gestern Abend, war ich sehr schlecht.
6 deswegen Punkte warten wir die aktuell.
Mal noch. Oh, geil. Und sind das 2 Spiele? Heißt, ich kann noch, ah nee, warte mal. 3 Spiele sogar, ne? Oh, geil. Sehr gut. Auch eigentlich spannende Spiele, ne? Union Eintracht, Leverkusen Bayern und dann noch Mainz gegen Freiburg. Vielleicht gönne ich mir noch ein paar Spiele davon. Jo, genau. Also, ne, wie gesagt, abonniert uns. Vielen Dank für eure Ohren. Ihr könnt gerne noch weitere Bewertungen dalassen bei iTunes oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Und wir wünschen euch bis dahin eine wunderbare Zeit, eine wunderbare Länderspielpause. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.